Deutschlandfunk. Hintergrund.
Hi, friends. Whatever who you are and what your title is, if you're reading this, it means the internal infrastructure of your company is fully or partially dead.
Diesen Erpresserbrief haben Hacker auf den Servern der Südwestfalen-IT hinterlassen, einem kommunalen IT-Dienstleister in NRW.
All your backups, virtual, physical, everything that we managed to reach are completely removed. Moreover, we have taken a great amount of your corporate data prior to encryption.
Die Erpresser nennen die SIT zynisch Freunde und schreiben gleichzeitig, dass die gesamte digitale Infrastruktur inklusive Backups zerstört sei. Außerdem hätten sie Daten verschlüsselt und geklaut.
Der Brief kommt von der Hackergruppe Akira. Ihre Ransomware-Variante taucht zum ersten Mal im März 2023 auf. Eine Ransomware ist eine Schadsoftware, mit der Hacker Daten verschlüsseln oder Zugriffe versperren und ihre Opfer dann erpressen. Ransom heißt Lösegeld. Von März 2023 bis Januar 2024 soll die Gruppe Akira mehr als 250 Organisationen und über 42 Millionen US-Dollar erpresst haben. Damit gehört Akira zur organisierten Kriminalität und laut Bundeskriminalamt zu den Top 5 Ransomware-Gangs.
Am 29. Oktober 2023 fällt auf, Akira hat auch die SIT gehackt über eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle, was dazu führt, dass 72 Kommunen in Südwestfalen nicht mehr arbeiten können.
Wie sich das auf den Alltag der Behörden und der Menschen auswirkt, haben wir in Folge 2 erzählt. In insgesamt 5 Folgen zeigen wir aus verschiedenen Perspektiven, wie verletzlich die IT der Rathäuser ist und wie man sie besser schützen kann.
In dieser Folge gehen wir auf Spurensuche. Wir wollen wissen, wie die Hacker angreifen konnten, wer sie sind und was sie wollen.
Ich bin Felicitas Böselager, Deutschlandfunk-Korrespondentin in NRW.
Und ich bin Annabel Brockhus, Redakteurin im Deutschlandfunk.
Das ist Zero Day in Südwestfalen.
Folge 3: Cyberspur ins Ausland.
Ich bin ja Staatsanwalt geworden, weil ich am Ende des Tages Leute auch erfolgreich verhaften und wenn sie Straftaten begangen haben, dann gerne hinter Gittern sehen würde. Das gelingt leider in diesem konkreten Deliktsfeld Ransomware nur in einer untergeordneten Zahl von Fällen.
Markus Hartmann leitet als Oberstaatsanwalt die ZAK, die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW. Er sagt, bei Ermittlungen gegen Cyberkriminelle muss man leidensfähig sein. Am Morgen des 30. Oktober 2023 erfährt er als einer der Ersten vom Hackerangriff auf die SIT.
Der kritische Faktor für uns ist immer die Zeit. Spuren im Netz, digitale Spuren sind flüchtig. Wenn wir nicht sofort handeln, handeln wir meistens gar nicht mehr. Und vor dem Hintergrund haben wir gleich am 30. gemeinsam mit den betroffenen Polizeidienststellen alle Hebel in Bewegung gesetzt.
In diesem Fall sind das vor allem Beamte der Polizei Dortmund. Das Kriminalkommissariat 25 kümmert sich um Computerkriminalität, Telekommunikationsüberwachung und IT-Ermittlungsunterstützung.
Und diese Polizisten sollen herausfinden, wie die Hacker angreifen konnten. Dabei arbeiten sie mit IT-Forensikern einer externen Firma zusammen, die die SIT engagiert hat. Die Firma AirTech aus Wuppertal ist auf schnelle Hilfe im Angriffsfall spezialisiert. Sie analysiert die Benutzeraktivitäten, scannt die Rechner der Behörden und identifiziert Schwachstellen.
Im Januar 2024 veröffentlicht AirTech den finalen Untersuchungsbericht. Es lässt sich detailliert nachvollziehen, wie die Hacker eingedrungen sind.
18.10.2023, 16.25 Uhr bis 17.36 Uhr. VPN-Login mit User aus USA. 18.10.2023, 17.26 Uhr bis 17.36 Uhr. 190 fehlgeschlagene Anonymous SMB-Login-Versuche. 25.10.2023, 7.03 Uhr. VPN-Login mit User aus den Niederlanden. 29.10.2023, 12.02 Uhr bis 16.27 Uhr. VPN-Login mit User aus USA.
Der Bericht zeigt, dass die Angreifer seit Mitte Oktober mehrfach erfolgreich VPN-Verbindungen mit unterschiedlichen Benutzerkonten aufgebaut haben.
Unternehmen nutzen VPN-Verbindungen, damit ihre Mitarbeiter von zu Hause oder unterwegs arbeiten können, damit der Bildschirm genau das Gleiche zeigt wie im Büro. Dadurch haben die Mitarbeiter Zugriff auf Mails, alle Programme und Dateien. Die SIT nutzt VPNs für die Verbindung zu den Kommunen, bereitgestellt vom Unternehmen Cisco.
Bereits Anfang September fällt auf, dass die VPN-Verbindung von Cisco eine Schwachstelle hat und angreifbar ist. Zu diesem Zeitpunkt gilt sie als Zero-Day-Schwachstelle, weil es noch keinen Schutz gibt. Das heißt, seit Cisco die Schwachstelle CVE 2023-20-26-9 entdeckt hat, hatten die Programmierer 0 Tage Zeit, sie zu flicken. Hacker suchen ganz bewusst nach solchen Lücken. Bei der SIT sind sie erfolgreich. Der erste Angriff auf die SIT passiert 7 Wochen, nachdem die Schwachstelle entdeckt wird.
Was den Zugang für die Hacker zusätzlich erleichtert, für alle VPN-Konten der SIT fehlt die Multifaktor-Authentifizierung.
Die Multifaktor-Authentifizierung ist ein Sicherheitsmechanismus. Wer sich zum Beispiel bei seiner Bank einloggt, braucht nicht nur ein Passwort, sondern eine TAN-Nummer, einen biometrischen Fingerabdruck oder eine weitere App, um die Identität zu bestätigen. In diesem Fall reichen den Hackern normale Nutzerdaten, Name und Passwort.
Die Hacker schleichen sich über 11 Tage langsam ins System. Das gehört zu ihrer Strategie, erklärt IT-Sicherheitsberater Philipp Rothmann.
Ein Angriff mit Ransomware ist darauf angelegt, dass man sehr lange unerkannt bleibt, also dass die Angreifer unerkannt bleiben. Und insofern geben die sich sehr viel Mühe, die Log-Einträge, die Monitoring-Informationen zu verschleiern. Und so ein Angriff kann von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen eben erfolgen.
Die Hacker tasten sich so weit voran, bis sie das Passwort des Administrators finden. Also von dem Nutzer, der alles darf.
Und die Auswirkungen davon sind theoretisch Zugriff lesend und schreibend auf alles, was sich in diesem Rechenzentrum befand.
Und das machen die Hacker auch. Lesen, schreiben, aber vor allem Daten verschlüsseln. Die Dateien sehen dann anders aus und lassen sich nicht mehr öffnen.
Dazu muss man sagen, die Hacker sind effizient. Sie verschlüsseln die Daten nicht komplett, sondern nur Teile von ihnen. Gerade genug, um die Dateien unbrauchbar zu machen. Und zwar möglichst viele in kürzester Zeit. Diese Dateien enden dann nicht mehr mit .doc, .pdf, .xls, sondern mit .akira. Mit der Verschlüsselung wollen sie die SIT erpressen.
Das ist nicht ohne, denn bei der SIT liegen sehr sensible Daten. Private Adressen, Autokennzeichen, Geburtsdaten, Gesundheitsdaten, Waffenscheine, Akten vom Jugendamt. Die SIT kennt die Identitäten von 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wenn die geklaut und verkauft würden, hätten die Kommunen versagt, die Daten ihrer Bürger zu schützen.
Dieses Horrorszenario ist zum Glück bislang nicht eingetreten. RTEC gibt im Januar 2024 im Untersuchungsbericht Entwarnung.
Für einen Datenabfluss während des Angriffs konnte AirTech keine konkreten Anzeichen finden. Seit dem 30. Oktober 2023 wird zudem Monitoring-Software eingesetzt, um das Dark Web nach Daten zu durchsuchen, die mit der SIT in Verbindung stehen. Diese Maßnahme hat bisher keinerlei Hinweis auf die Veröffentlichung von Daten erbracht. Eine absolute Garantie, dass keine Daten abgeflossen sind, kann dennoch nicht gegeben werden.
Daten verschlüsseln, klauen und damit Unternehmen oder Kommunen erpressen. Das ist das Geschäftsmodell von Ransomware-Gangs. Und das kann richtig lukrativ sein.
Im Jahr 2023 haben Ransomware-Gangs weltweit mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar erbeutet. Das hat das New Yorker Analyseunternehmen Chain Analysis berechnet. Auch das Bundeskriminalamt nutzt diese Zahl.
Ein Motiv ist also ganz klar: Geld.
Das Paradoxe daran: Kommunen sind keine profitablen Unternehmen und zahlen prinzipiell kein Lösegeld. Trotzdem werden sie angegriffen. Pro Monat gibt es 2 Angriffe auf kommunale Verwaltungen.
Aus Sicht der Hacker spiele es keine Rolle, wen sie angreifen, welche Kommune oder welches Unternehmen, erklärt Oberstaatsanwalt Markus Hartmann.
Das entscheidende Kriterium ist, glaube ich, bei der finanziellen Motivation, dass die Täter im Grunde zunächst einmal alles kompromittieren, was sie kompromittieren können. Man muss sich das in ungefähr so vorstellen, dass wenn eine Sicherheitslücke bekannt wird, irgendeine Standardsoftware, die eine Sicherheitslücke aufweist, die weit verbreitet ist, dann wird nicht gezielt geguckt, bin ich heute bei Kommune X oder Kommune Y, sondern da wird jeder an das Internet angeschlossene Server automatisiert erprobt, ob er für diese Sicherheitslücke anfällig ist. Und wenn man drin ist, ist man drin und versucht das dann entsprechend auszunutzen.
Die Ransomware-Gang Akira hat in der Vergangenheit Ziele gehackt, bei denen theoretisch viel zu holen war. Die amerikanische Elite-Uni Stanford, den größten Zoo Kanadas in Toronto, die Finanzhandelsplattform London Capital Group und den Autokonzern Nissan Australien.
Andererseits listet Akira auf ihrer Seite im Dark Web auch Angriffe auf Kommunen in Schweden, auf einen mittelständischen Gummihersteller in Polen und einen Büroausstatter in Norwegen.
Teilweise werden pro Tag mehrere neue Hacks aufgezählt.
Ob den Hackern klar war, dass sie mit der SIT kein fettes Unternehmen, sondern 72 Kommunen angreifen, die sich nicht erpressen lassen, können wir nicht sagen.
Was wir auch nicht eindeutig wissen, ist der Hackerangriff politisch motiviert? Geht es darum, ein System auszuspionieren und zu destabilisieren? Oberstaatsanwalt Markus Hartmann kann das nicht ausschließen.
Schwierig ist immer aus unserer Sicht und aus der Sicht, die wir in den Ermittlungsverfahren sehen, genau zu unterscheiden, ob es im Kern um finanzielle oder andere Motivationen gibt, weil auch solche Infrastrukturen, die man für solche Angriffe braucht, doppelt genutzt werden. Das ist sehr, sehr schwer trennscharf zu sehen. Man kann aber sicher anhand einzelner Angriffe, auch der Qualität einzelner Angriffe sehen, dass dahinter auch staatlich zumindest unterstützte Strukturen stehen.
Was der Oberstaatsanwalt hier andeutet, Erpressersoftware kann man bei Bedarf einkaufen. Kann man beauftragen, wenn man jemandem schaden will, aber selbst kein Hacker ist. Das nennt sich dann Ransomware as a Service.
Die Gruppe Akira tritt zum Beispiel auch als Dienstleister auf. Gegenüber ihren potenziellen Kunden und gegenüber ihren Opfern. Im Brief an die SIT steht ganz unten:
We are more than negotiable and will definitely find a way to settle this quickly and reach an agreement which will satisfy both of us. If you're indeed interested in our assistance and the services we provide, you can reach out to us following simple instructions. Install Tor browser to get access to our chat room. Use this code to log in to our chat.
Die Hacker behaupten, sie seien zu Verhandlungen bereit, die beide Seiten befriedigen. Und sie schreiben, wie die SIT sie erreichen kann. Über einen sogenannten Tor browser im Dark Web.
Akira hat dort eine eigene vermeintliche Service-Seite. Solche Seiten sind für Ransomware-Gangs üblich, sagt Christian Rosso. Er ist Experte für Cyberkriminalität und Schadsoftware beim CISPA, beim Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.
Weil natürlich auch eine Reputation auf dem Spiel steht. Man fragt sich natürlich als Ransomware-Opfer, zahle ich oder zahle ich nicht? Und je besser die Reputation eines Ransomware-Anbieters ist, umso größer ist letztendlich auch die Chance, dass die Betroffenen zur Zahlung bereit sind. Deshalb sind diese Service-Seiten auch oft gut aufgebaut und sehen seriös aus. Es geht sogar so weit, dass die Schadsoftware-Hersteller Referenzen nennen und sagen, die und die Opfer, die vorher schon betroffen waren, haben bezahlt und haben ihre Daten zurückbekommen.
In seinem Labor in Dortmund untersucht Christian Rosso an virtuellen Rechnern, wie sich Schadsoftware verhält. Er nennt die Rechner seine Reagenzgläser. Auch Akira hat er hier schon beobachtet.
Die Seite von Akira im Dark Web ist schwarz. Sie sieht ein bisschen so aus, wie man sich in den 80er Jahren die digitale Zukunft vorgestellt hat. In neongrünen, pixeligen Großbuchstaben steht ganz oben Akira.
Dieser 80er-Jahre-Look ist wohl gewollt und gehört zum Branding von Akira.
Ja, wisst ihr, es gibt so viele Ransomware-Familien, die alle irgendwie versuchen, ihr eigenes Logo durchzudrücken. Ist nicht ungewöhnlich, dass da ein paar Leute kreativ werden.
Zum Branding gehört auch, dass Akira ihren Namen von einem japanischen Anime-Film von 1988 geliehen hat.
Mittlerweile gibt es eine zweite Schadsoftware-Variante, die Akira zugeordnet wird, aber in einer anderen Programmiersprache geschrieben wurde. Verschlüsselte Dateien enden hier auf .powerranges. Eine weitere zynische Referenz, denn wie im Anime Akira geht es in der Serie Power Rangers um Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten.
Akira macht einen auf cool und lässig mit popkulturellen Anspielungen. Aber wir reden hier immer noch von organisierter Kriminalität.
Den Opfern gegenüber inszeniert sich Akira als gutmeinender Helfer. Gleichzeitig behauptet die Hackergruppe auf der Service-Seite, dass die Betroffenen auf die Hilfe angewiesen sind.
Well, you are here. It means you are suffering from cyber incident right now. Remember, you are unable to recover without our help.
Darunter ein knappes Menü mit viel Zündstoff. Leaks, eine Datenbank der gehackten Unternehmen. News, Neuigkeiten über gelungene Hacks und bevorstehende Datenveröffentlichungen. Contact, schreib uns, wir melden uns bald. Die SIT aber nimmt diese vergiftete Hilfe nicht an. Sie geht nie auf das Kontaktangebot von Akira ein. Daher wissen wir auch nicht, wie hoch die Lösegeldforderung gewesen wäre.
Zur Erinnerung. Europol und das FBI schreiben, dass Akira von mehr als 250 Organisationen etwa 42 Millionen Dollar erpresst hat. Christian Rosso leitet davon ab, im Schnitt liege das Lösegeld im fünfstelligen Bereich. Allerdings gäbe es keine pauschale Summe.
Was wir wissen, ist, dass die Kosten stark variieren, je nach Angriffsziel. Bei Akira konkret werden diese Kosten ja auch nicht direkt abgerufen, sondern Akira versucht sehr genau zu verstehen, welches Ziel denn tatsächlich jetzt erfolgreich angegriffen wurde und wie viel Geld da zu holen ist.
Obwohl Akira einen Brief bei der SIT hinterlässt und die verschlüsselten Dateien mit .akira enden, will Oberstaatsanwalt Markus Hartmann sich nicht konkret zu der Ransomware-Gang äußern.
Also zum einzelnen Stand des Ermittlungsverfahrens muss ich noch sehr zurückhaltend sein, weil wir tatsächlich noch mittendrin in den Ermittlungen sind.
Denn auch wenn der Tathergang klar ist, wenn die Gruppe sich zu erkennen gibt, sind die echten Menschen dahinter oft unbekannt und damit auch ihr Aufenthaltsort. Den können nur wenige Instanzen auf der Welt ermitteln, sagt Christian Rosso.
Also da braucht man schon eher Geheimdienstwissen, um das vollziehen zu können. Aber das liegt in einigen Staaten eben auch vor und das wird auch gemacht.
Ermittler vernetzen sich also international, um Cyberkriminalität zu bekämpfen.
Auch Antivirenhersteller verfolgen die digitalen Spuren von Hackern im Ausland. Daher weiß Christian Rosso, einige Hacker sitzen in Europa, genauer in Osteuropa, die meisten seien aber in Asien.
Und für sie hat das auch einen Vorteil. Wenn wir schlafen, können sie angreifen. Denn auch Hacker haben einen geregelten Arbeitstag.
Wo man morgens um 9 Uhr antritt und nachmittags um 5 Uhr Feierabend macht.
Bestimmte Länder haben nicht nur den Vorteil, dass Hacker wie andere Angestellte tagsüber arbeiten können, sondern auch, dass sie dort vor europäischer Strafverfolgung sicher sind. Für Staatsanwalt Markus Hartmann ist das ein großes Problem.
Da muss man dann aber auch als Strafverfolger einen langen Atem beweisen, denn viele der Täter, die irgendwo in anderen Jurisdiktionen sitzen, wollen irgendwann das viele Geld, das sie mit den Straftaten begangen haben, auch mal an der Côte d'Azur ausgeben. Und dann werden wir da sein.
Im Fall der SIT hat die Ransomware-Gang allerdings kein Geld erbeuten können. Sie hat sich nicht erpressen lassen. Deshalb konnte der IT-Dienstleister die Daten der kommunalen Verwaltungen auch nicht wieder entschlüsseln, sondern muss jetzt die gesamte IT-Infrastruktur und alle Computerprogramme, die die 72 Kommunen nutzen, wieder neu aufsetzen.
Mit der Konsequenz, dass ein halbes Jahr später die Systeme noch immer nicht wieder vollkommen hergestellt sind.
Warum es so lange dauert, die Ämter wieder ans Laufen zu bringen, erzählen wir in der nächsten Folge von Zero Day in Südwestfalen.
Das war Folge 3, Cyberspur ins Ausland.
Mit Felicitas Böselager und Annabel Brockhus.
Die Redaktion hatten Nina Vogt und Ursula Welter.
Ton und Technik Jens Müller.
Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.